Ja, vielen Dank für die Vorstellung und grüß Gott. Genau, ich wurde angefragt, einen kleinen Erfahrungsbericht mehr zu geben über die Situation in Syrien, die Arbeit der Jesuiten auch, im Besonderen in Homs. Bevor ich damit beginne, muss ich natürlich etwas vorausschicken, nämlich dass meine Erfahrung begrenzt ist. Also das muss ich aus Gründen der Transparenz natürlich sagen. Ich kann nicht für Syrien sprechen. Ich kann nicht mal für die Christen in Syrien sprechen, sondern meine Erfahrung ist natürlich gefiltert durch die Rollen, in denen ich lebe. Einerseits bin ich Ordensmann und werde ich als Ordensmann wahrgenommen. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Jugendlichen im Toyota mit dem Van fahre und beim Checkpoint aufgehalten werde und der Checkpoint jetzt mich mal trätieren wollte, habe ich immer neben mir so Soutane liegen. Ich lege die Soutane an, gehe raus und er sagt, ah, Abuna, ja, dicke Läufe und ich kann fahren. Was jemand anderer jetzt nicht machen könnte. Also es gibt, durch den Status sind gewisse Privilegien und eine gewisse Machtposition verbunden. Klar. Aber die äußert sich natürlich in gewisser Weise. Deswegen ist meine Erfahrung natürlich eine andere als die eines anderen Menschen. Ich bin Ausländer. Einer der wenigen Ausländer in Homs. Wenn ich durch die Straßen gehe, dann schauen die Leute so. Wirklich. Ajnabi. Also Ausländer. Was mich auch in eine gewisse andere sichere Position bringt. Ich werde die Erfahrungswelt meiner Jugendlichen nie teilen können, weil ich einen österreichischen Pass habe. Ganz einfach. Versicherung habe. Das schlägt einen Graben auf zwischen mir und den Menschen. Diese privilegierte Position versuchen wir natürlich zu nutzen, um diesen Menschen beizustehen und zu helfen. Ich bin ein Mann. Ich kann nach Dunkelheitsausbruch rausgehen. Werde anders wahrgenommen in dieser Gesellschaft, die so stark eben von diesen Geschlechterdifferenzen noch geprägt wird. Ich kann Ihnen nur etwas von Homs erzählen. Ich kann Ihnen nichts über die Christen in Syrien erzählen, sondern Homs bin ich und lebe ich. Ich arbeite mit Christen. Nur mit Christen. Das ist unser Programm. Ich habe einige muslimische Freunde, aber das ist auch eine Minderheit. Und ich bin vor allem mit jungen Menschen in Kontakt. Also wenn ich Ihnen etwas erzähle über die Situation, haben Sie bitte im Hintergrund, im Hinterkopf, dass ich über einen ganz, ganz kleinen Teil einer sehr, sehr, sehr diversen Gesellschaft spreche. Ich möchte Ihnen als erstes etwas über Homs erzählen. Homs erst im Bürgerkrieg. Die Kampfhandlungen in Homs haben ungefähr 3 Jahre gedauert, zwischen Mai 2010 und Mai 2014. Ich glaube, es ist der 8. oder der 9. Mai, wo dann das Abkommen unterzeichnet worden ist, die letzten Aufständischen Hamidiyya verlassen haben, in Bussen nach Idlib geschickt worden sind und am 10. sind dann die Leute zurückgekommen, 2014. Homs gilt als Hochburg der, wir hatten die Thematik der Terminologie schon, der Oppositionellen, es war auf jeden Fall Aufstandsbewegung. Das ist sehr stark gewesen dort und dementsprechend ist die Stadt auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Eben, das sieht man ein Bild davon, schaut ungefähr noch gleich so aus. Es gab ungefähr 6, wenn man so abgrenzen kann, Offensiven und Gegenoffensiven, die sie so wirklich Meter genommen haben, also nicht mehr in der Innenstadt, aber wo man sagen kann, das ist jetzt abgrenzbar einfach stärkere Aktivität gewesen. Wobei es dann, das weiß man nicht ganz, was dann wirklich passiert ist. Die Leute reden von Massakern, je nachdem, wenn eine Seite wieder die Überhand bekommen hat. Und ganze Stadtteile sind völlig verwüstet worden. Total. Vor dem Krieg hat Homs ungefähr 800.000 Einwohner gehabt, das ist ein Meldegesetz gibt es so nicht in Syrien, man weiß es nicht genau. Wie viele Einwohner, jetzt sagen sie, es hat 600.000, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich durch Trümmerwüsten gehe, jeden Tag. Also, wo würden die Leute wohnen? Ich habe Ihnen eine Karte mitgebracht. Der grüne Teil ist besetztes Gebiet gewesen von dieser Aufstandsbewegung, sagen wir. Der rote Teil durch die Armee, durch die Regierung und eben auch durch die Russen besetzt oder kontrolliert worden. Unsere Jesuitenkommunität ist in Hamidiya hier. Dieser Teil, Bayeda, liegt völlig noch in Trümmern. Also das ist ja alles völlig zerbombt worden. Dort drüben auch ungefähr. Wir haben zwei Zentren. Einer liegt hier, die Jesuitenkommunität, und eines der Mochalis, also der Erlöserkloster, liegt hier. Hier ist ein sunnitisches Viertel. Das ist ein christliches Viertel und hier. Das ist auch ein christliches Viertel. Bis heute trauen sich die Leute nach Dunkelheitseinbruch nicht dieses Viertel zu passieren. Weil wir wissen, dass noch Leute drin mit ihren Kalaschnikow sitzen. Das ist eine Realität. Es passiert quasi nichts. Ich habe noch nie Kriminalität auf der Straße gesehen. Aber es ist dermaßen im Kopf noch vorhanden, was die Leute damals gesehen haben, das ist 2 Minuten Fußweg. Es trennt unsere zwei Zentren völlig. Ich kann von niemandem erwarten, von keinem meiner Jugendleitern, dass sie am Abend zu ein anderes Zentrum kommen. Niemand wird gehen. Das war im Krieg so, ist in den Köpfen aber noch präsent. Genau. Haben es heute. Das ist so eine Straße, die man öfters mal passieren könnte, wo gewisse Gebäude schon, oder gewisse Gebäudeteile, da oben sieht man es ein bisschen, schon instand gesetzt worden sind, wo es so eine Art Wohnung gibt, wo Leute drin leben, wo vieles noch durch die Häuserkämpfe noch nicht bewohnbar, nicht, wo man noch nicht sein kann, nicht das bewohnen kann oder nicht arbeiten kann. Und genau, also wo bis vor kurzem waren da noch die Trümmer, also noch immer ist das Work in Progress, dass die Trümmer von den Straßen weggeräumt werden. Eben seit 2014 praktisch keine Kampfhandlungen mehr. Der Wiederaufbau ist wirklich schleppend, also jeden Monat macht man wieder ein neues Geschäft auf im Zug, aber also groß tut sich dann eigentlich nichts in Homs. Ist natürlich auch wirtschaftlich ist die Situation sehr schlecht, da werde ich drüber noch reden. Und eben, das habe ich schon angesprochen, was sehr stark wahrnehmbar ist, ist, dass zwischen den Religionen einfach ein Riesengraben seit diesem Konflikt ist. Ich habe Syrien vorher nicht gekannt, aber die Jesuiten haben viele, viele Aktivitäten gemacht, interreligiöse Aktivitäten, die so nicht mehr gehen, wo das zu gefährlich ist oder zu brenzlig ist. Und wenn ich mit denen spreche, mit meinen Jugendleitern, ist es auch so. Wenn sie über andere Religionen sprechen, ist es immer so eine, im besten Falle Fremdeln, im schlechtesten Falle offene Aggression, eine verbale Aggression. Also es sind Gräben gerissen worden. Durch diesen Stadtteil, wo man nicht durchgehen kann, ich glaube, das macht es sehr verständlich, auf was für ein Niveau das ist. Einmal mit meiner Freundin, die ist Alevitin, habe ich Senar, die syrisch-orthodoxe Kathedrale, besucht. Und wir sind ganz, ganz nett empfangen worden und so, die kennen mich. Und dann haben die noch im Nachnamen gefragt. Und da war völlige Kälte. Warum? Das macht man so, das ist ganz üblich in Syrien. Man fragt nach dem Nachnamen, wenn man weiß, was für Gruppe das dann ist. Man weiß jetzt, der Christ ist ein syrischer Christ, ist das ein syrisch-orthodoxer Christ, ist das ein Alevit, ist das ein Muslim und so weiter. Also das ist ganz stark noch vorhanden. Genau, also das ist ein Bild, das man so eigentlich fast nicht sieht, weil normalerweise die Schlangen länger sind, wo man sich für Brot anstellen muss. im Winter für diesen Heizdiesel. So ein normales Einkommen von einem staatlichen Bediensteten, wo es früher ganz gut war, ist jetzt, die Leute sagen, ich bekomme kein Gehalt, zwischen 70.000 und 100.000 Lira. Das sind umgerechnet zwischen 20 und 25 Euro. Ein Liter Benzin, der jetzt nicht subventioniert ist, wenn man jetzt mehr braucht, kostet 7.000 Lira. Das kann ein Zehntel vom Monatsgehalt sein. Ein Liter Diesel. Also die Preise steigen, sind auf 7.000 Lira sind 1,80 ungefähr Euro. Also der Wechselkurs ist bei 4.350 heute am Schwarzmarkt. Das ist nicht leistbar, das Leben. Und die Preise steigen und steigen auf europäische Verhältnisse. Zusätzlich zu den steigenden Preisen ist auch eine tatsächliche Mangelsituation. Ich habe diesen Sommer 17 Jugendlager gehabt, also 17 Sommerlager. Einmal 4 Sommerlager zur selben Zeit am selben Ort, weil wir die Leute nicht haben, die das betreuen. Und dann habe ich die Situation gehabt, dass ich kein Brot mehr besorgen konnte für die Kinder. Also wir bitten sie immer, Brot mitzunehmen von daheim, das subventionierte Brot, das jeder bekommt. Das geht 2 Tage, es gibt auch keinen Strom, also man kann es auch nicht einfrieren oder so weiter. Und nach 3 Tagen hatte ich ein Lager ohne Brot. Dann habe ich das von den 3 Lagern, zum Glück haben wir 4 Lager gemacht, von den 3 anderen Lagern ein bisschen genommen, um die zumindest halbwegs, also nicht satt zu machen, sondern mit Nahrung zu versorgen. Und genau, haben dann ein bisschen Reis gekauft, das ging, und haben dann ein bisschen geschupft. Also es ist nicht nur so, dass alles teurer wird, es ist auch ein Mangel. Vor allem Nahrungsmittel und Benzin und Heizöl. Die Wassersituation hängt sehr stark vom Ort ab. Ich habe ein Jugendlager gehabt, wo ich einfach die 5 Tage kein Wasser gehabt habe. Also kein fließendes Wasser. Wir haben das dann von woanders geholt. Es war verboten, dass ich wer die Hände wascht. Es war verboten, dass sich irgendwer anders wascht. Nur trinken war erlaubt. Das waren 5., 6. Schulstufe, also das waren 11-, 12-jährige Kinder. So ist es am Dorf. Das ist üblich und die kennen die Situation. Das sind mal im Winter auch 10 Tage ohne Wasser. Strom kommt ungefähr bei uns jetzt eine halbe Stunde in 6 Stunden. So, ungefähr. Im Winter kann es sein, dass dir so eine Trafostation, weil es regnet und der Strombedarf groß ist, explodiert und dir auf den Kopf fällt. Also mir ist das einmal passiert. Wenn die Trafostation da ist, war ich ungefähr so und das in dem Moment explodiert. Okay, dann hat das ganze Viertel 2, 3 Tage keinen Strom im Winter. Genau, manche und kein Heizdiesel. Also es schneidet auch dann trotzdem in Homs. Ich glaube, es ist anschaulich geworden, wie die Situation ist. Also man muss es auch irgendwie fühlen. Im Winter gab es 3 Wochen wirklich 0 Grad. Nach 2 Wochen habe ich schon so gestunken, dass ich mich mal gewaschen habe im kalten Wasser. Habe jeden Tag mit 4 Decken geschlafen und meinen Atem gesehen. Genau, weil es einfach schwierig ist. Und man erwärmt, also man wird auch nicht warm von innen her irgendwo. So geht es den meisten. Also die überhaupt keinen Heizdiesel haben, die haben einen so einen Sobia, einen so einen Ofen, der im bewohnten Raum ist. Ein bewohnten Raum, also wenn sie es haben. Und die anderen Räume, wo die Leute schlafen, sind kalt. Dadurch, dass ich immer draußen bin und immer wir draußen arbeiten, haben wir gar keinen im Kloster. Also wir kommen heim und schlafen da und sind halt sonst irgendwie unterwegs und versuchen, dann vielleicht bei einer Familie ein bisschen mehr Geld hat, dass man sie ein bisschen aufwärmen kann. Die Inflation ist hoch. Die medizinische Versorgung. Jeden Tag kommen Leute zu uns, die uns fragen nach Hilfe, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Jetzt vor kurzem hatten wir eine Jugendleiterin von uns, die uns gebeten hat, ihr Vater hat Prostatakrebs. Die Operation ist easy. Routineeingriff eigentlich. Und der lebt weiter. Kostet aber 3 Millionen Lira. gut, eben, wie gesagt, so ungefähr durchschnittlich Monatsgehalt sind 100.000. 3 Millionen sind 750 Euro, also für unsere Verhältnisse okay, das kann man schon investieren. Aber gut, also ohne Hilfe stirbt er halt. Wenn wer Krebs hat, stirbt er halt. Punkt. Also das sind wir nicht mehr gewöhnt. Aber das ist Realität und es gäbe eine Möglichkeit. Weswegen eben besonders medizinische Projekte, wir machen jetzt eins vom CRS, eine kleine Klinik, immer wichtiger werden auch. Also CRS ist der Jesuitenflüchtlingsdienst. Ich habe ja hauptsächlich mit jungen Erwachsenen zu tun, Jugendlichen. Ich habe jetzt einen so unter so eine Überschrift, Generation ohne Zukunft. Man muss sich vorstellen, dass die Ältesten meiner Studierenden sind 25 Jahre alt. Die waren 15, als der Krieg begonnen hat. Die schon Studierende sind, aber von den Jüngeren sind 18. Die waren 8, als der Krieg begonnen hat. Hamidi war völlig umkämpft. Jeder hat Fluchterfahrung. Jeder. Jeder. Das heißt, sie sind in einer Phase ihrer Entwicklung ein dermaßen Gräuel teilweise ausgesetzt geworden, dass sie oft völlig verschlossen sind. Also wirklich, wirklich traumatisiert. So sind sie aufgewachsen. Dann ist Homs befreit worden. Sie haben gehofft, 2014, dass es jetzt besser wird. De facto ist es wirtschaftlich schlechter geworden. Das heißt, sie haben es erlebt, dass nach dieser Schrecklichkeit des Kriegs Hoffnung gewesen ist, die dann zerstört worden ist. Und jetzt wird es jedes Jahr schlechter. Die Männer haben einen Militärdienst. Also jeder, der zumindest einen Bruder hat. Also wenn man Einzelkind ist, nicht. Wenn man nur ein Sohn ist, auch nicht. Wenn man zumindest einen Bruder hat, hat man Militärdienst und das sind ungefähr 8 Jahre. Ungefähr. Der Militärdienst ist einer der Hauptgründe, warum die jungen Männer ausreisen wollen. Es ist natürlich die Wirtschaftisation, ich werde da noch später noch drüber reden, aber es ist einer der Riesengründe. Und es ist wirklich so, die ziehen ihr Studium immens in die Länge, damit sie eben nicht eingezogen werden. Und währenddessen versuchen sie alle möglichen Wege, um irgendwie ausreisen zu können. Eben, also die Auswanderung ist ein Riesenthema. Wenn ich meine ungefähr 450 Studierenden frage, 430 werden sagen, ihr hauptsächliches mittelfristiges Ziel ist auszureisen, auszuwandern. Und ich übertreibe jetzt nicht, das sind sicher 90%, die das sagen. Bei den Männern ist es eben so, dass sie vom Militärdienst gehen oder fliehen, ich weiß nicht, ob man das Wort würde es eher neutral sagen. Und deswegen dann irgendwie gewisse Situationen bekommen, dass sie wirklich ausreisen müssen, sofort, ohne einen richtigen Weg zu haben. Die sind dann entweder sitzen in Beirut oder sie sitzen in Erbil. Ich habe einige, mit denen rede ich dann eingehender, die halt. Also, es gibt eine ganz prominente Route zurzeit, die ist über Rumänien. Das heißt, die werden ansuchen bei der rumänischen Botschaft in Damaskus um ein Studierendenvisum, Studiumsvisum für eine rumänische Universität, einen Master zu machen und werden dann nach einem Tag an die Grenze zu Ungarn gehen und dort mit den Schleppern nach Holland oder nach Deutschland. Das Hauptziel ist Holland, bei den meisten von denen ich kenne. Das kostet ca. 5.000, 6.000 Euro vor 6 Monaten. Also jetzt wahrscheinlich so 8.000 Euro. Familien, die was haben, verkaufen oft alles. Familien, die nichts haben, überlegen sich Familienmitglieder, ob sie die Nieren verkaufen. Die Nieren verkaufen am Schwarzmarkt, um auszureisen. Genau, also wenn es soweit ist, dann versuche ich mit denen zu reden, dass sie das halt nicht machen. Also, aber also die Not ist ja drückend. ich weiß nicht, wie ich das gut ausdrücken kann. Heute in der Früh, während meiner Dusche, meiner morgendlichen Dusche, habe ich immer so eine Playlist laufen und habe Falco gehört, der Kommissar. Und ein Satz hat in mir eine Verbindung ausgelöst. In der Kommissar ist eine Zeile. Er hat die Kraft und wir sind klein und dumm und dieser Frust macht uns stumm. Er hat die Kraft und wir sind klein und dumm und dieser Frust macht uns stumm. Und ich dachte mir, der Satz beschreibt ziemlich gut das Lebensgefühl meiner Jugendlichen. Weil sie ständig in ihrem Leben Situationen oder Repräsentanten eines Systems ausgeliefert sind, die sie ständig niederdrücken. Wenn sie kein Geld haben, um irgendwas zu bezahlen noch extra, dann kommen sie halt nicht an ihr Ziel. Kommen nicht durch einen Checkpoint. Ständig, also wenn ich mit meinen Jugendlichen im Kleinbus fahre, dann ist es ein relativ sicherer Raum, weil ich eben dann den Abuna spiele. Aber die haben ständig Angst, aufgehalten zu werden und dann eingezogen zu werden, zum Beispiel. Diese Kraft, dieses von anderen bestimmt werden, lässt sie wirklich klein und dumm fühlen und stumm werden. Das sehe ich vor allem in der geistlichen Begleitung, wo sie langsam, ich versuche sie zu befähigen, redend zu werden. Über unsere Jesuitenkommunität, wo wir leben, wir sind 5 Jesuiten aus 5 verschiedenen Aktionen, machen Jugendarbeit, haben einen Flüchtlingsdienst, haben eine Pfarre, haben geistliche Gemeinschaften, Mediationsgruppen, planen gerade, wir haben 2 Schulen an unserem Grund gehabt, die in den, glaube ich, 60er Jahren verstaatlicht worden sind, die wir vor ein paar Monaten zurückbekommen haben. Die ist jetzt zerstört, der Staat kann nichts damit machen. Wir sind enteignet worden und haben zahlen müssen, um das zurückzubekommen. Auch schön. Und haben jetzt überlegt, ob wir so eine Art Kulturzentrum machen für Hamidir. Schauen wir mal, das ist zurzeit noch in der Planungsphase. Ist ganz stark geprägt von Pater Franz van der Lucht, der dort jahrzehntelang gewirkt hat. Den Mörderertod auch dort entlitten hat, bei uns im Garten, hier ist er erschossen worden, hier ist sein Grab. Kardinal Schöngarten hat es eine Oase des Friedens genannt, als er zu uns gekommen ist, letztes Jahr es besucht hat. Es beschreibt ganz gut, was wir wollen mit unserer Kommunität. Ganz kurz über den Pater Franz, ich habe schon an der Grenze zu lange geredet fast. Er war einige Jahrzehnte in Homs, ist ganz berühmt gewesen für vor allem 3 Dinge. Einerseits seine Wanderungen, die er mal gemacht hat mit so 100, 200 Leuten, alle Religionen. Also war sehr inklusiv und jetzt Syrien hat nicht die Wanderkultur wie in Österreich, aber wo er Leute wirklich auf den Weg gebracht hat. Also nicht nur wortwörtlich, sondern auch irgendwo ideell. Hat viel christlich-muslimischen Dialog gemacht. Und ist der einzige aus dem Westen und der einzige Priester gewesen, der während des Kriegs in der Stadt geblieben ist. Er hat immer gesagt, solange noch irgendjemand hier bleiben muss, wird er nicht gehen. In unserer Kommunität haben die Leute so gezeltet, sozusagen. Am April, das war einen Monat vor der Befreiung von Hamidir, nach 3 Jahren Belagerung, ist er von einer Gruppe, er war Vermittlungsposition zwischen den verschiedenen Gruppen, also Vermittler zwischen den verschiedenen Gruppen, ist da gebeten worden zu einem Gespräch, ist da mitgegangen, so sagen es die Augenzeugen, ist dort gefoltert worden, hat er gesagt, ist zurückgekommen, nächsten Tag ist derselbe Person noch mitgekommen, hat gesagt, er soll mitkommen, er hat verneint, er will nicht mitgehen und sie haben ihn rausgezerrt und dort erschossen. Wir leben von dem Vertrauen, die Leute haben, wegen seiner Präsenz und seines Zeugnisses. Also was wir machen, ist nicht, weil wir so geschickt sind und so super sind wie sie. Nein, auf jeden Fall nicht. Warum Leute kommen, ist wegen, also weil er so gelebt hat. Und wir versuchen, diesen Ort so zu erhalten, in seinem Gedächtnis und so inspiriert zu werden. Jetzt sehen wir ein bisschen über meine Arbeit. wir sind in zwei Zentren, haben 1400 Jugendliche im Alter zwischen 6 und 26 Jahren, die wöchentlich kommen zu uns. Ich war letztes Jahr zuständig für Studierenden und für die Oberstufenschüler. Mittlerweile bin ich zuständig für alles. Genau. Wie, das weiß ich selbst noch nicht, aber das schauen wir mal dann. Fangen wir dann mal an. Ich gebe viel geistliche Begleitung. Wir machen Sommerlager, wöchentliche Treffen und ich bilde die Jugendleiter. Ich habe alleine 150 Jugendleiter, die ich ausbilde. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach am Schluss über unsere Idee, unsere Vision, inspiriert von der ignatianischen Pädagogik, erzählen, was ich mache oder versuche zu machen. Zuerst geht es darum, den Menschen einen sicheren Ort zu geben. Dass, wenn sie eintreten, der Druck, dieses Gefühl der Beklemmnis, das, von dem ich schon ein bisschen geredet habe, von ihnen abfallen kann. Sie durchschnaufen können, sie so sein können, wie sie sind. An diesem Ort, ich versuche Ihnen immer so ein bisschen ein Prinzip, ich sage es Prinzip von Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln. Sie sind ständig in einer Situation, wo jemand in einer Machtposition eine Regel umgehen kann, weil er in einer Machtposition ist. Im Kloster gelten dieselben Regeln für mich und für den kleinsten Grüppling. Das müssen Sie sehen. Und im Sommerlager sind die so kleine Keksel, die wir geben, so als kleine Stärkung, abgezählt. Und ich darf mir genauso keinen nehmen wie ein Jugendleiter oder ein Kind. Sondern die sind abgezählt und jeder bekommt eines. Es ist neu. Es ist neu. Durch die Regeln im Kloster versuchen wir ihnen eben diese Rechtsstaatlichkeit, nenne ich es, oder rechtsstaatliches Prinzip beizubringen. Ob das subversiv ist, weiß ich nicht, aber gut. Wir gehen vom konkreten Individuum aus, von der Person. Der Titel der Aktivitäten ist Talim Masihi, also christliche Lehre. Man könnte es mit Katechismusunterricht übersetzen, aber das klingt sehr altgebacken im Deutschen. Ich nenne es Jugendarbeit. Aber es geht nicht darum zu sagen, ich nehme jetzt meine Botschaft und stülpe es auf die Leute drauf, sondern ich schaue nach, was sie wirklich brauchen. Und daran passe ich mein Programm an. Mit den Maturanten zum Beispiel dieses Jahr, die haben einen ganz großen Druck von den Abschlussprüfungen immer, jeder kleine Punkt zählt, ob sie das studieren können, was sie wollen oder nicht, haben wir dieses Jahr, und sie haben ein Jahr kein Sozialleben, haben wir dieses Jahr einfach gemacht, wie kann ich leben mit diesem Druck, wie schaffe ich mir selbst Freiräume. So. Also wir schauen, was sie brauchen und dann machen wir das Programm demgemäß. Und nicht irgendwie so jetzt ist Bibelunterricht das und das, weil das ist jetzt dran. Kunst benutzen wir sehr stark als Schlüssel für ihre, damit sie sich ausdrücken können. Ich werde später noch mit ihr reden. Und versuchen sie heranzuführen an eine geistliche Erfahrung, eine Beziehung zu Jesus Christus, aus der sie eine Hoffnungsperspektive haben können. Also wir setzen durch humanistische Prinzipien, mit humanistischen Prinzipien an, führen sie durch Gebete an eine geistliche Erfahrung heran, um so sie zu befähigen, ein aktives geistliches Leben zu haben, um eine persönliche Hoffnungsperspektive entwickeln zu können für ihr Leben. Um in einem weiteren Schritt ihnen ein ziviles Verantwortungsbewusstsein beibringen zu können. Zu sagen, ich kümmere mich nicht nur um mein eigenes Graffel, sondern ich gehe hinaus und versuche die Welt zu verändern, aus meiner persönlichen Hoffnung, die ich habe, heraus, aus meinem Glauben. Also, genau. Das ist unser Ziel, damit sie Botschafter des Friedens in ihrem Bereich sein können. Damit sie die Gräben, nicht einfach, die vorhanden sind, nicht einfach reproduzieren, nicht einfach Narrative wiederholen und abspulen, sondern damit sie kritisches Bewusstsein haben und durch Werte die Situation beurteilen können und Brücken bauen, wo Gräben sind. So versuchen wir mit ihnen zu arbeiten und so, so schauen zum Beispiel Treffen aus oder Fotos. Das links ist unsere Kirche in Dermochales. Ich habe jede Woche Donnerstagabend die Studierenden dort, das sind 250. Im Winter habe ich keine Räume für die. Die müssen draußen im Regen unter den Stiegen sitzen, damit sie zumindest einen trockenen Ort haben, weil sie in kleinen Gruppen sind. Also unser Problem ist, dass wir viel zu viele Leute haben und viel zu wenig Platz. Genau, Luxusproblem. Aber gut, also wenn man halt denen dann keinen geheizten Ort zur Verfügung stehen kann, ist es dann doch blöd. Ich werde noch 3 Minuten reden. 2 Beispiele, was wir machen in einem Sommerlager. Also das Sommerlager, bei dem war ich noch vorgestern in der Früh. Über Kunst war das. Das war ein Ausflug. Was machen wir da? Erstmal die Wanderung und Naturerlebnisse, raus aus Homs, irgendwie ein einfacheres, also das Leben da in der Natur. Jeden Tag haben wir eine andere Kunstform gewählt, mit denen wir gearbeitet haben, und das immer in einem 3-Schritt gemacht. Einerseits über die Kunst informiert, die Kunstform, ihnen versucht, durch diese Kunstform eine Brücke zu einer persönlichen Erfahrung herzustellen und das dann in einen geistigen Prozess zu integrieren. Das war Theater, der Tag. Das erste haben sie über Theater ein bisschen was erfahren, haben reflektiert in Gruppen, was sind ihre Rollen in ihrem Leben, was ihnen die Gesellschaft aufzwingt, was sie selbst auch wählen oder was sie so leben, und haben dann ein Bibliodrama gemacht. Und ich weiß nicht, wer das fotografiert, aber das war wahrscheinlich der stärkste Punkt. Wir haben gespielt die Szene von Bartimäus vor Jericho. Und beim Bibliodrama, man liest ja immer einen Satz, einen Vers und lasst es dann spielen und fragt sie dann in den Rollen, was sie fühlen. Und ein Mädchen, das immer ganz außen gestanden ist, immer nur von Ferne das sehen wollte, immer gesagt hat, okay, da ist dieser Jesus mit seinen Jüngern und dieser komische Bartimäus, ich bin aus Homs, da will ich nicht hin. Und irgendwann war es so weit, dass sie gesagt hat, ich will diesen Jesus sehen. Und dorthin gegangen ist, der Bub links, der war der Bartimäus und hat das gespielt, den habe ich weggetan und sie in die Situation gebracht. Und ich habe gesagt, du musst nichts sagen, weil ich wusste, das ist sicher was sehr Persönliches. Und sie hat ihm einfach in die Augen geschaut. Und es waren 10 Sekunden. Es waren 40 Studierende und 20 davon haben zu weinen begonnen. Und ich habe sie weggenommen und auf die Seite gestellt. Und dann haben wir weitergemacht. Also wo durch diese Formen wir versuchen, denen eine persönliche Erfahrung zu geben und eine Glaubenserfahrung zu ermöglichen. Der zweite Punkt, ich war im Mai Organisator des ersten TC-Treffens in Syrien. Es war ganz schön, die TC-Brüder sind auf uns zugekommen nach dem Treffen in Libanon. Durch die Hilfe von Le Vrai d'Orient, die das alles vollständig finanziert hat, vielen Dank, konnten wir dieses Lager machen. Waren 800 Studierende aus 9 verschiedenen Kirchen aus ganz Syrien. 4 Tage lang. Oben ist auf Arabisch geschrieben der Titel des Lagers, also des Liqa, des Treffens. Hayatina al-Jawhuriya Atina al-Yawm. Übersetzt heißt, ist ein Teil aus dem Vater Unser, nur ein Wort ist substituiert. Normal, also unser tägliches Brot gibt uns heute, aber wir haben Hayatina, also unser Leben gibt uns heute. Übersetzt würde es heißen, unser Leben in Fülle gibt uns heute. Und Dekoration war auch das Programm, hinten die zerstörten Busse noch, die bei uns in der Kommunität stehen, und davor die Ikonen und das Kreuz. Wo es symbolhaft ist für auch diesen Weg, den wir denen gegangen sind. In den Austauschgruppen, in den Gebeten haben wir sie ermutigt, die Wunden der Vergangenheit anzuschauen, Christus zu bringen, um Heilung zu bitten. In der Iliam, also heute zu leben, aus dem Glauben heraus, und dann sich auf die Zukunft auszurichten, in einer Hoffnungsperspektive. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, weil also der Titel dieses Treffens ist Wege zum Frieden. Und ich habe das an den Schluss jetzt gestellt, weil ich sagen würde, die Situation ist sehr dunkel. Manchmal reden sie von kollektiver Depression. Aber es ist so, und ich erlebe das jeden Tag, es ist so immens viel Potenzial in diesen jungen Menschen, so wie überall auf der Welt. Und sie brauchen einfach Begleitung, um diese schrecklichen Dinge, die sie erleben haben müssen, verarbeiten zu können. Und sie brauchen eine spirituelle Verwurzelung, und dafür sind halt wir Jesuiten da, um diese Welt zu gestalten, aus diesem Glauben heraus. Dankeschön.